sehen, aber wir werden dran bleiben. Jesus hat sich uns geoffenbart. Gott hat sich uns geoffenbart. So, wir stehen auf und singen und preisen Gott. Ich brauche noch jemanden, wo hier bedient. Aha. Jetzt kommt noch der Braten. Sagen. Halleluja. Auch ich bin einer, der die Gnade fand. Halleluja. Es war das ganze Evangelium. Das ganze Heil. Habe ich schon durchmeditiert und durchgedacht. Und jetzt, wir bauen weiter auf Hoffnung, auf Glauben, auf Jesus. Heiland. Der, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Nimm ihn auf. Komm zu ihm. Und leb. Danke, Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so viel Hoffnung durch Jesus machst und dass wir so eine Fülle in Jesus haben, so unerschöpflich. Ich danke dir heute Abend für Jesus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend freue ich mich, wieder im Haus Gottes sein zu dürfen. Wir kommen fast gar nicht mehr nach Hause. Wir sind immer im Haus Gottes, morgens, mittags, abends. Und ich möchte euch einladen für morgen früh schon. Morgen früh haben wir ein gutes Thema, gute Gedanken. Gott hat auf mein Herz gelegt, was braucht die Welt? Nicht du, gerade du brauchst Jesus, sondern was braucht die Welt, was brauchen die Menschen, was braucht die ganze Schöpfung, was braucht die Welt heute? Dann möchte ich noch hinweisen, wir haben am 31. Dezember, 20 Uhr, nicht um 19 Uhr, sondern 20 Uhr, eine Stunde später, Silvestergottesdienst. Wir fangen von 8 Uhr bis 10 Uhr Lob und Dank Gottesdienst. Wir preisen den Herrn, beten den Herrn an. Dann haben wir anschließend Taufe und Leute melden sich an. Es sind mehr wie eine Handvoll, wo sich gemeldet hat, wo getauft werden möchten aus nah und fern. Also wir taufen die Menschen in den Tod Jesu Christi. Sie fangen ein neues Leben, schließen einen Bund mit Gott und ja, sie leben für Jesus. Und dann wollen wir nach der Taufe eine gute Zeit miteinander haben. Ich möchte jetzt schon einladen, guck mal, was von Weihnachten noch übrig geblieben ist. Auch mal eine deftige Speise, vielleicht so Fingerfood. Wir wollen dann gemeinsam essen. Dann wollen wir mit Gebet ins neue Jahr. Und ja, und dann könnt ihr hier bleiben, könnt nach Hause fahren, könnt machen, was ihr wollt. Also, wir wollen eine gute Zeit haben. Wir wollen mit Jesus das Jahr anfangen. Lebt mit Jesus, geh mit Jesus, wandle mit Jesus. Das wird so die Führung sein. Und dann am Donnerstag, 1. Januar, haben wir dann um 19 Uhr abends Gottesdienst, 2009, ein Jahr guter Nachrichten liegt vor uns. Ein Jahr guter Nachrichten. So, das wird ein Jahr sein. Also ich bin schon voller Spannung und frage mich, was wird es? Heute möchten wir uns Gedanken machen über die Offenbarung. Mit der Geburt Jesu begann eine ganz besondere Sache, die Sache Gottes. Gottes Geschichte, eigentlich schon im Vorspann, in der Einleitung, mit der Verheißung im Garten Eden, da begann Gott schon zu wirken, seinen Sohn vorzubereiten. Da war Israel ein Stück da, also ohne Israel gäbe es keinen Jesus, keinen Heiland, keinen Erlöser. Ja, und dann die Geburt Jesu. Wir kommen ja von Weihnachten her. Ihr habt hinten das Bild, die Verklärung Jesu. Vielleicht den Herrn Jesus sieht man gar nicht so richtig. Matthäus Kapitel 17, Vers 1 bis 13 ist diese Geschichte, die hier präsentiert wird. Sieht man nicht so. Die Bibel sagt, er schien heller als die Sonne. Also heller als die Sonne. Und dann kam Moses und Elia und sie redeten miteinander vom Ausgang dieser Dinge, wie das passieren soll und so weiter. Ich lese diese Stelle nicht, denn ich möchte das Gesamtkonzept der Offenbarung mit euch betrachten. Ohne die Geburt Jesu gäbe es keinen lebendigen Gottesglauben. Wäre der Gottesglaube wahrscheinlich auch untergegangen. Denn die Juden hatten schon lange keine Offenbarung mehr, kein Prophet ist bei ihnen mehr auferstanden, gab es keine Weisung, keine Inspiration mehr. Schon Jahre, fast eigentlich 400 Jahre nach der Zerstörung des Tempels, gab es nichts mehr Besonderes im Judentum. So, ohne Jesus wären wir wahrscheinlich auch Judaisten geworden, Pharisäer und Schriftgelehrten bestenfalls, oder Sadduzäer, die sich an der Priesterkaste am Kult hängen. Heute hat mir eine Frau geschrieben, sie braucht keine Einladungen, sie vertraut ihrer Kirche bringt sie schon in den Himmel. Blödsinn. Meine Kirche oder egal welche Kirche, keine Kirche bringt mich in den Himmel. Jesus bringt mich in den Himmel. Aber so dumme Leute gibt es in dieser Welt, du glaubst es gar nicht. Die vertrauen ihrem Priester, ihre Religion, ihre Institution, ihre Organisation, die bringen mich schon in den Himmel. Bezahle meine Kirchensteuer, die sollen dafür sorgen. Es wird ein schreckliches Erwachen sein eines Tages. Die Leute werden wie vom Pferd getreten sein, wenn sie dann aufwachen. Wo bin ich gelandet? Wo bin ich hier? Ich habe doch meine Kirchensteuer so brav bezahlt. Ich habe meinem Priester vertraut. Ich habe sogar dem Priester eine gute Spende gegeben und meine Messe lesen lassen für ihn und so weiter. Und wo hat er mich hingebracht? Ich vertraue meiner Kirche, meiner Institution, meiner Religion. Die bringt mich schon dorthin. Wo? Das ist die Frage. So waren auch damals die Leute, die haben nur noch der Religion vertraut, den Gesetzen vertraut. Also wir bringen unser Opfer, wir machen das schon und es wird schon recht werden. Aber dann begann diese große Gottesoffenbarung. Jesus, uns ist der Retter geboren. Das war die Botschaft von Weihnachten. Der Retter, der von uns von der Sünde rettet, von der ganzen toten Religion rettet, von der ganzen religiösen Verstümmelung rettet, von der ganzen Selbstkasteiung. Du musst. Was musst du alles? Lauter Satzungen, Regeln und Vorschriften und so weiter. Wäre Jesus nicht gekommen, wir würden nur noch geistig Missbrauchtes sein und bedeppert herumlaufen. Also wüssten nicht, was zu tun ist. Jesus hat uns Mündigkeit gebracht, hat uns das Bild vom Vater gezeigt und ich darf heimkommen zu meinem Vater. Er wird uns retten von der ganzen Unwissenheit, von der ganzen religiösen Volksverdummung. Er wird uns retten. Natürlich ist das, was Weihnachten geschah, nicht das Letzte. Und das dazwischen, was wir hier sehen im Bild, Matthäus 17, die Verklärung Jesu mittendrin im gelobten Land, ist auch nicht alles. Jesus wird wiederkommen und wir stehen vor dem größten Ereignis aller Zeiten, der Wiederkunft Jesu Christi. Aber ich freue mich eigentlich. Ich habe ein ganz tolles Bild, so die Entrückung und die Auferstehung der Toten, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und 5, da wird es beschrieben, dass wir denen nicht zuvorkommen, die schon entschlafen sind. Manche Leute denken, wenn ich gestorben bin, ich werde die Entrückung miterleben. Ist gar nicht so schlimm. Wenn Jesus kommt, beim Ton der letzten Posaune werden die Toten auferstehen und wir mit ihnen zusammen in der Luft dem Herrn entgegengerückt. Wird doch eine fantastische Begegnung sein. Plötzlich schüttelst du noch im Flug deiner Mutter, deinem Vater die Hand und sagst, Daddy, ha, du hast auch geschafft, du bist auch da. Und er sagt, Johannes, wie hast du das gemacht? Das war schon hart hier in dieser Welt. Okay, und wir treffen uns dann bei Jesus und wir werden bei ihm sein, alle Zeit, sagt die Bibel. Es gibt keine Umkehr mehr und kein Zurück. Die Wiederkunft Jesu, das ist die Vollendung der Offenbarung Gottes. Das schließt dann nachher ab. Das ist auch das Ende der Menschheitsgeschichte, der Heilsgeschichte, der Offenbarungsgeschichte Gottes. Mit der Wiederkunft Jesu schließt das ganze Paket ab. Die Offenbarung Gottes ist es, was uns wieder Leben bringt. Wer Jesus nicht geboren, gäbe es keine Erlösung für uns, keine Orientierung, keine Übersicht, keine Hoffnung. Wir werden wie die Heiden, wir werden bestenfalls irgendwelchen Kulten verfallen, Mysterien verfallen, aber wir hätten nie die Wahrheit erkannt, wir hätten nie Hoffnung. Ohne Jesus wären wir die hoffnungslosesten Menschen auf diesem Planeten. Ohne Jesus befriedigt uns auch nicht. Du merkst, du kannst Religion machen, Kerzen anzünden, Weihrauch anzünden oder Räucherstäbchen anzünden. Du kannst so viel machen, das ist alles nur Kicherlistzeug. Wenn hier drin im Herzen nicht Leben ist, nicht Freude ist, nicht Mündigkeit, nicht Reife, was bringt das? Da fragst du dich irgendwann mal einmal, was bringt das? Ich war in mehrere buddhistische Tempel und habe auch mal von ihnen angeguckt, denn mich interessieren auch die anderen Religionen. Wie beten die an? Wie wollen die zu Gott kommen? Und so weiter. Und wie die Leute sich manchmal abmühen, küssen die Steine, die Eingangsportale und geben sich so viel Mühe, wenn ich den Islam denke, wie sich diese Menschen fünfmal am Tag sich hinknien und beten und so weiter, das machen die Christen nicht einmal, die sollten wenigstens einmal am Tag beten und die beten schon fünfmal am Tag und immer 75 Mal das Gleiche sagen, also und so weiter und die bringen Opfer. Weißt du, wenn du Jesus nicht kennst, ist alles, ja, leeres Getue, Geplänkele, es bringt nicht das ersehnte Glück, nicht diesen inneren Frieden. Und du musst natürlich alles ausprobieren, um zu sagen, das ist nicht wahr. Und ich kann von dieser Stelle sagen, ich habe das experimentiert. Ich bin nicht zu Jesus gekommen, weil ich kaputt war und weil ich krank war, weil ich süchtig war, weil ich mit meinem Problem nicht fertig wurde. Nein, ich habe gesagt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was ich mache? Was mir angeboten wird, ist das wirklich alles? Und ich muss sagen, nein, es ist alles nur Luftblase. deine Luftblase und deine Luftblase und deine Luftblase oder Seifenblase. Das ist nicht das Wahre. Ich suche das Wahre. Was ist die Wahrheit? Und diese Frage hat mich beschäftigt, bis ich dann auf Jesus gestoßen bin. Zuerst wollte ich mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Die meisten Leute sind da verprellt irgendwo von der Kirche und Religion und dann wollen sie nichts zu tun. Aber ohne Jesus wäre das ganze Leben wertlos, das ganze Leiden sinnlos, gäbe es keine Ewigkeit für mich, wäre mit dem Tod alles vorbei, aber das war mir gar nicht so sicher. Denn eigentlich, wenn ich schon natürlich denke, alles ist in einem Kreislauf, kommen und gehen. Also es fällt in die Erde und wächst wieder Neues und das wieder vergeht wieder und kommt wieder was Neues, so Herbst und Winter und dann Frühling wieder, so dieses ewige Kommen, das kann doch nicht wahr sein, dass das mit dem Sterben alles vorbei ist. Dann bin ich nicht besser wie so ein Grashalm oder so ein Spatz oder irgendein anderes Lebewesen. Es muss mehr sein. Also mit dem Tod kann und darf nicht alles aus sein. Was ist die Wahrheit? Ohne Jesus hätten wir die Antwort nicht, würden wir die Antwort nicht wissen. Und wir könnten mit dem Leben auch gar nicht verantwortlich umgehen dann. Dann wäre die ganze Kasteiung, die ganze religiöse Kasteiung für die Katz. Wenn wir nicht Jesus gehabt hätten, dann wäre unsere ganze Mühe, unser ganzes Beten, Singen, Fasten, Opfern, wäre alles umsonst, wenn es keine Ewigkeit gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wären alles nur Stress und Strapazen. Ohne Jesus bleiben wir innerlich hohl und leer. Viel Tamtam, viel Krach, großer Lärm. Ohne Jesus würde das ganze Wissen, das religiöse Wissen, nicht das Ziel und den Zweck erfüllen. Ohne Jesus wäre der ganze Humanismus und der ganze Sozialismus nutzlos. Warum soll ich anständig und brav und lieb sein? Warum soll ich anderen Gutes tun, wenn sowieso das Leben mit dem Tod zu Ende ist und nichts bringt? Der ganze Einsatz für die Natur und die Kultur und so weiter. Was soll mir das alles bringen, wenn es sowieso, wir sind tot? Dann sind die Leute, die sagen, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot, da sind sie viel, viel besser. So wie der Prediger sagt, alles ist nur Haschen, der Schreiber in der Bibel, das Buch Prediger, alles ist nur Haschen nach Wind, alles ist nur vorübergehen, lernen ist nichts, du kannst lernen, so viel du willst, wenn du stirbst, bist du genauso ein Blödel wie der andere, der nichts gelernt hat und so weiter. Dann sind wir im Tod alle gleich, soll das der Sinn des Lebens sein, dass wir dann im Tod nachher alle gleich sein? Ich schufte, ich arbeite, ich opfere, ich verzehre mich und mit dem Tod ist alles zu Ende. Soll das wirklich der Sinn des Lebens sein? Ohne Jesus ist das Leben sinnlos. Und ich möchte nur, dass du darüber nachdenkst. Ohne Jesus sind die ganzen Reformen und die ganzen Anstrengungen und alle Einsätze zwecklos. Und nach uns kommt eine andere Generation, die machen wieder anders. Was der Vater gemacht hat, war Käse und so weiter. Wir machen dann nachher besser. Ohne Jesus sind die ganzen Patentlösungen, Patentantworten für mich persönlich zwecklos. Ohne Jesus ist das ganze Familienleben sinnlos. Warum muss ich Kinder großziehen? Verstehst du, und mich aufopfern und dann nachher, die gehen wieder und ja, ich bin tot. Was habe ich dann davon? Ich will nur zeigen, ohne Jesus ist das ganze Leben, kannst noch so perfekt und noch so gut leben, sinnlos. Wenn ihn nicht gäbe, wenn wir diese Gottesoffenbarung nicht hätten, wäre alles nur schuften und sparen. Man fragt sich, für wen? Was wird es sein, was du bereitet hast, wenn du nur geschuftet hast und gespart und geknausert hast und dir nichts gegönnt hast? Dann tun mir diese Leute leid. Aber die haben die richtig kapiert, was es geht, die das Leben in vollen Zügen genießen, jetzt also heute jetzt mal leben und morgen nach uns die Sinnflut. So. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre das alles nur Jagd auf Seifenblasen. Wäre Essen und Trinken sogar vergeblich. Schade um die gute Nahrung, die wir da verspeisen. Schade. Dann wäre jeder Tag unseres Lebens eine Vergeudung. Dann sind glücklich zu preisen die, die als Kinder gestorben sind. Die haben kein Leid, kein Stress, nichts in ihrem Leben gehabt. Und ihnen ist so viel erspart geblieben. Würde man dann alle beglückwünschen, die früh gestorben sind, die nie was vom Leben groß gehabt haben, die so dieses Leiden Hiobs nicht durchgemacht haben und den ganzen Stress und so weiter, die sind selig zu preisen, wenn es keinen Jesus gäbe. Gott sandte Jesus, um uns aus der Sinnlosigkeit des Lebens zu erlösen. Euch ist heute der Retter geboren. Damit beginnt das Evangelium. Was ist ein brauchbares Leben? Lass uns darüber nachdenken. Ein brauchbares Leben? Denn nur dann verstehen wir die Gottesoffenbarung. Was ist ein brauchbares Leben? Nur Geld verdienen, Karriere machen, Erfolg zu haben. Unsere Gesellschaft hat die Werte verloren, verwechselt oder durcheinandergebracht oder was auch immer. Und Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, fängt ganz klein an. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus, so wie hier auf dem Berg der Verklärung. Herr, hier ist gut sein, in deiner Gegenwart. Da ist Himmel auf Erden. Aber selbst wenn wir mittendrin, wenn du genau das Bild anschaust, ist alles steinig, hart und karg und so weiter. Sogar in einer kargen, wüsten Gegend kann es Herrlichkeit sein, wenn Jesus da ist. In der Armut, im Mangel, in Krankheit kann Herrlichkeit sein, wenn Jesus da ist. Ohne Verklärung des Heiligen Geistes, dass uns Jesus erklärt und verklärt wird, groß gemacht wird, verstehen wir den ganzen Zusammenhang nicht. Ich will eine kleine Geschichte erzählen, oder zuerst mal, ja, die ist mir selber begegnet, bin eigentlich auch einer so von dieser Sorte, aber ich lasse mal zuerst mal die Guten ran und dann nachher die Schlechten. Das ist eine Gruppe, die will zu Fuß auf eine Bergspitze so und auf einen sehr hohen Berg besteigen. Der Berg liegt sehr weit und sehr gefährlich und die nehmen einen Bergführer, diese Gruppe, und die wollen zu Fuß den Berg ersteigen und so weiter. Und sie wissen, sie haben genau geplant, sie haben sich versorgt, ihr Gepäck und Schuhwerk und Kleidung, nicht so wichtig im Hochgebirge wie gute Kleidung. Und dann gehen sie mit dem Bergführer unterwegs hoch und das ist anstrengend und Stress und Schwitzen und der Bergführer muss immer wieder sagen, Leute, bleibt dran, bleibt immer in Bewegung. Wenn du beim Bergsteigen bist und nur einmal aufhörst zu laufen und selbst wenn du stehst, musst du auf der Stelle treten, damit du das Gehen nicht verlernst beim Gehen. Also immer wieder gehen, treten und so weiter, selbst wenn du also Pause machst, denn sonst sind die Glieder müde und schlaff und machen nicht mehr weiter. So, der Bergführer ermutigt und sagt, der Aufstieg, das Ziel. Wir haben ein Ziel und da müssen wir hin, egal was für eins. Jetzt mal, also dieser Bergziel, dieser Gipfel. Und Jesus ist dieser Bergführer, der uns hier so mühsam den Aufstieg erklärt und so, und das ist so hart und so anstrengend. Und dann fährt daneben so eine Gondel. Es gibt also Bergsteiger und Gondelmenschen. Und die sitzen da und die kommen auch rauf, aber die kommen in der Gondel. Und ohne Stress und ohne Anstrengung, das ist die zweite Gruppe, die haben auch beschlossen, wir wollen dort hinauf, aber ohne Bergführer. Und da sitzen, stehen sie in der Gondel, das Einzige, was sie tun, sie treten einander auf die Füße in der Gondel, sind sehr eng. Und dann schließlich kommt diese eine Gruppe erschöpft nach oben, aber die haben etwas erlebt. Die haben die Blumen gesehen, die sind zwar ausgepowert, erschöpft, aber sie sind glücklich. Und die anderen kommen hin. Und du weißt ja, wenn du schon mal so mit der Gondel irgendwo ganz hoch gefahren bist, wie es dann nachher oben aussieht. So, ein brauchbares Leben und ein unbrauchbares Leben. Vielleicht mit diesen Gondelmenschen und Bergsteigermenschen. Also der, wo hochgestiegen ist, der Kampf hinter sich hat und Mühe und Stress und so weiter, der hat etwas erlebt, der hat ein brauchbares Leben. Der andere hat sich nur hochtragen oder hochziehen lassen am Seil. Seilbandmenschen führen ein sinnloses Leben. Sie gehen den Weg des geringeren Widerstandes. Das sind diese Seilgondelmenschen. Sie weichen Problemen ständig aus, beten, Pastor, ich gehe unter. Anstatt selber zu schwimmen und zu paddeln. Sie umgehen Schwierigkeiten, das sind diese Gondelmenschen, anstatt dass sie sich den Dingen stellen und sagen, wir werden diese Riesen jetzt wie Brot fressen. Sie vermeiden Herausforderungen, das sind diese Gondelchristen. Das sind vorwiegend Charismatiker und Pfingstler. Die gehören zu dieser Kategorie, die immer wieder, oh Heiliger Geist, hilf mir bitte. Sie scheuen, schrecken vor Problemen zurück, sobald sie sie sehen, gehen sie in die Knie. Sie fangen an zu beten, wenn sie schon Probleme riechen. Das sind diese Gondelmenschen. Tauchen ab, verschwinden, gehen in eine andere Gemeinde, wo eine bessere Seilbahn vorhanden ist. Lassen sich dort bedienen, sie wollen nur Spaß haben. Das ist also wertloses Leben. Und mir geht es um Offenbarung. Die Burschen da oben, Petrus und seine zwei Kumpels, die mit Jesus waren, Herr, hier ist gut sein. Und weißt du, was er wollte? Gleich ein Haus bauen. Dir eine, Moses eine, Elia eine. Und was macht der Herr Jesus? Klacks, und die sind wieder auf dem Teppich. Und dann sagt er so, geht hinunter. Oder genauso auf dem Ölberg. Weißt du, da eine Wolke kam und umhüllte Jesus und nahm ihn weg vor ihren Augen. Und weißt du, was dann passierte? Er segnete noch, bevor die Wolke ihn wegnahm, segnete er sie und sagte, geht zurück nach Jerusalem, da wo ihr herkommt. Die wären am liebsten überall hingegangen, bloß nicht nach Jerusalem. Dort haben sie die größte Panne und die größte Pleite ihres Lebens erlebt. Dort haben sie den Heiland verleugnet. Dort haben sie versagt, statt Jesus zu verteidigen. Nichts dabei rausgekommen. Und so weiter. Und da muss ich jetzt zurückgehen. Gott segne dich, damit du dort zurückgehst, wo du herkommst. Und dort die Probleme löst, die du nicht gelöst hast, denen du davongelaufen wirst. Am liebsten, Heiland, ich wäre auch mit dir in den Himmel gegangen. Das wäre doch fantastisch. Oh, wie oft, wenn ich so Probleme hatte, ich weiß es ja, wovon ich spreche, dann habe ich gebetet, lieber Heiland, das wäre am liebsten, wenn jetzt ein U-Boot käme oder wenn sich die Erde auffüllen würde und unten ein Tunnel und ich dann in einen Schacht lande und dann weg, nichts wie weg, dass ich die nicht mehr sehe. Weißt du, was der Heiland macht? Im Gegenteil, der lässt dich da. Er segnet dich und sagt so, und jetzt gehe hin. Also wertvolles Leben und unwertes Leben. Und mir geht es um Offenbarung. Gott will sich uns offenbaren und uns wertvolles Leben zeigen. Was ist ein wertvolles Leben? Ein brauchbares Leben und das andere Gegenstück ist unbrauchbares Leben. Weißt du, bei der Gruppe, die da hochkämpft, die haben auch Spaß. Ach komm, jetzt Johannes strengt dich ein bisschen an, reißt dich zusammen und dann kommt Winfried mit der Flasche. Und sagt, du, ich habe noch Wasser, da, es reicht noch. Kommt jemand anders, ich habe noch einen Apfel dabei. Und man ergänzt sich, man hilft sich gegenseitig, man ermutigt sich gegenseitig, hält zusammen. Man erlebt, was man erlebt, alles zusammen. Man überwindet Grenzen. Weißt du, das brauchbare Leben entsteht. Nicht indem du mal immer wegbetest und wegbetest und wegbetest. Ist so wie Warzen absprechen. Ist nichts anderes wie Hokuspokus. Du musst sie lösen. Du musst Schritt für Schritt aufwärts gehen. Dem Gipfel, dem Ziel entgegen. Man geht Risiko ein, man ist an der Kante gefährlich, fast du könntest bald noch ausrutschen, kann man sich sogar verletzen und man verletzt sich sogar. Aber dann gibt es so liebe Brüder dabei, die haben dann so Rotkreuzkasten dabei und schnell Pflaster. Wir selbst bestimmen, wie wir unseren Gipfel, den Gipfel unseres Lebens erreichen, im Gondel oder als Fußgänger. Was machen wir aus unserem Leben? Gott will sich uns offenbaren. Gott hat uns das Leben gegeben und er sagt, lebe jetzt das Leben. Wir brauchen den Gottesdienst, die Gemeinde, damit wir unser Ziel erreichen können. Das ist manchmal Stress, so Bruder und Schwester zu haben. Weißt du, es ist nicht schön, so ganz allein. Wir waren ja 8 Kinder. Sie haben mir schon so oft gewünscht, wenn ich nur das einzige Kind wäre. Was würde die Mutter mir alles tun? Was würde sie mir geben? Wie würde sie mich behandeln? Aber so muss die arme Mutter jetzt die ganze Liebe auf 8 Kinder verteilen. Und so möchten, weißt du, und die Liebe Gottes, die müssen wir auch teilen. Und da sind noch die anderen auch da. Und miteinander bauen wir das Reich Gottes. In der Gemeinde, im Gottesdienst bekommst du Mut. Das ist also diese Truppe, wo Jesus der Anführer ist, der Bergführer. Hier merken wir, was wir vom anderen haben und wir durch den anderen gesegnet werden. Hier stärken wir uns gegenseitig in der Seilbahn, in der Gondel. Da stinkt es irgendwo dann. Ja, da hast du nichts von dieser sauberen Luft. Und da hat jemand Angst oder fürchtet sich und so weiter. Und lassen sich dann gemütlich hochziehen. Wenn dann oben angekommen bist, dein Herz ist leer. Das bist du vielleicht auch was gesehen, aber das Herz bleibt leer. Du hast keine Erfahrung, keine Erlebnis gemacht. Auf dem Weg zum Gipfel, zum Ziel. Es ist ein langweiliges Leben, dieses unbrauchbare Leben. Dann kommst du oben an, ja, was haben wir denn davon? Der andere, der genießt erst recht, der sagt, oh endlich, jetzt kann ich mich ausruhen, dort am Gipfel, am Ziel. Da war kein Ehrgeiz. Du siehst also die Offenbarung Gottes, Gott gibt uns das Leben, leben müssen wir selbst. Jetzt dieser Bergsteiger, statt in der Gondel zu fahren, sondern läuft und tippelt da hoch, da ist Ehrgeiz, ich muss zeigen, ich darf nicht schlapp machen. Und das ist, warum wie man stark wird, wenn man in der Gemeinschaft der Heiligen ist und sagt, ich darf nicht schlapp machen. Ich muss stehen. Ich kann den Kampf nicht abgeben. Ich muss jetzt ein bisschen mal schwitzen, mal eine Krise überwinden. Und wie weit ist bis zurück? Und ich muss nach vorne schauen. muss aufs Ziel blicken, mich auf das Ziel konzentrieren und so weiter. Derjenige, der nicht gelaufen ist, sondern nur gefahren und geschleppt worden ist, der hat nichts vollbracht. Der kann nicht Danke sagen, der kann Gott nicht loben, der kann Gott nicht preisen, der kann nicht aufatmen. Der gelaufen ist, der hat etwas erfahren. In der Gondel kann jeder Depp drin sitzen. Da brauchst du keine Muskeln, Nerven oder Talent oder großen Willen oder Willenskraft. Da brauchst du auch keine hohe Bildung und Erkenntnis, kein Durchhaltevermögen. Das ist alles so leicht. Und die meisten Leute in unserer westlichen Gesellschaft suchen sich ein leichtes, easy life. So ohne Anstrengung. So, ja, der Herr soll mir helfen. Herr, steh mir bei. Herr, oh Herr, ich brauche dich wieder. Ich muss dich wieder haben. Unsere Gesellschaft ist eine reine Gondelgesellschaft. Auch unser Christentum ist ein Gondelchristentum. Wo sind die Offenbarungen? Nur aktive Leben macht unser Leben brauchbar. Also von der Offenbarung. Du hast gedacht jetzt, dass der Herr plötzlich aufgeht und Licht aufgeht und aufleuchtet und blitzt und kracht und donnert. Nein, du musst Krach und Donnern verarbeiten. Das ist brauchbares Leben. Durch Passivität verarmt unser Leben. Wenn wir nur in der Gondel sitzen und uns jeden Sonntag hochziehen lassen zur Zugspitze. Und dann dort oben und die Aussicht genießen und dann wieder in der Gondel rein und wieder zurück. Und wieder nach Hause, das war's, 20 Minuten. Wer immer sich nur mit Gondeln bedienen lässt und so weiter, der kommt am Schluss im Rollstuhl nach Hause. Man behindert und zerstört sich selbst und das merken die wenigsten Leute. Du tust dir selber keinen Gefallen, wenn du dich nur in der Gondel transportieren lässt. Kein Gefallen, niemand. Wer sich nur bemitleidet und bedauert und sagt, oh, bitte auf mich Rücksicht nehmen, ich bin zu schwach. Wer immer nur auf die Schwierigkeiten schaut und vor den Schwierigkeiten ausweicht und keine Schwierigkeit löst in seinem Leben, der ist ein Gondelmensch. Wer sich schont, der entwertet sich selbst. Du hast dich mir geoffenbart. Gott will sich dir offenbaren. Gott sagt, ich will dir Kraft geben und du sollst mein Zeuge sein. Du sollst mich ausleben. Wer sich schont, wird bedeutungslos, unbrauchbar, nutzlos. Der macht nichts aus deinem Leben. Und dann, wenn du dann das Leben anschaust, was habe ich gemacht? Die ganze Zeit geschlafen, gegessen und oben auf der Parkbank gesessen, dann wieder runtergefahren. Nichts als schöne Worte, man schwärmt. Aussicht war wunderbar. Ich erlebe manchmal Leute, wenn die dann nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, hier nicht, aber ich bin mal von auswärts gekommen, da hat jemand anders gepredigt, dann frage ich, wie war der Gottesdienst? Wunderbar. Ich habe gesagt, was hat er gepredigt? Ich wollte ja wissen, was hat er gepredigt? Herrlich war, wir sind gesegnet worden. Die konnten mir nichts sagen. 5, 6 Leute, die aus dem Gottesdienst kamen, konnten nichts sagen, was da überhaupt passiert ist. Wunderbar war das. Keine Berührung, keine Erfahrung Gottes, kein Erlebnis. Das sind Gondelchristen, die entwickeln sich nicht, die springen nicht über ihr Schatten. Die sehen was wunderbar, aber was war da? Wer nichts Sinnvolles tut, der fühlt sich ständig nutzlos, unbrauchbar. Wer keine Opfer bringt, fühlt sich nutzlos. Niemand kann auf Dauer ein nutzloses Leben ertragen. Irgendwann flippst du aus, irgendwann brichst du zusammen, irgendwann sagst du, mir stinkt's. In der Gondel bekommst du nur kalte Füße. Das ist alles, was du kriegen kannst. Und da kriegst du nichts unter die Füße. Da hast du keinen Boden unter die Füße. Da kannst du nicht auf Schlangen und Skorpione treten. In der Gondel schwebt man nur. Und das sagt schon das ganze Wort. Man lebt so ein unrealistisches Leben. Das ist wertloses Leben, dieses unrealistische Leben. Unnatürlich. Erst durch Jesus bekommt das Leben Inhalt und wird realistisch. Durch Jesus. Er kam in eine Krippe, jetzt musst du dich runterbücken, dieses kleine Baby da aufheben. Jetzt musst du dich um dieses Kind kümmern, das Kind versorgen, das Kind schreit. Ich glaube, dass der Heiland auch geschrien hat und zwar manchmal sehr mächtig. Er musste seine Stimme üben, nachher, wenn er vor 5000 Leuten predigt, ohne Mikrofon. Gott will in dein Leben Zeichen und Wunder tun und dein Leben reich machen. Das ist, wer er sich offenbaren möchte, aber du musst mitmachen. Du darfst nicht aufstehen und sagen, wo ist die Gondel? Du musst den Bergführer Jesus Christus erwählen und dich ihm anschließen und sagen, ich will mit dir gehen. Aber dann sagt er, hör mal, also ich verstehe keinen Spaß. Also ich habe einen Rhythmus und du musst mit mir Schritt halten, wenn du dort ankommen möchtest. Und er kennt den Weg nach oben und er bringt dich da an, das Ziel, aber du musst dich an ihn absolut halten. Und da musst du ihm die Hand geben und dann sich anketten mit deinem Bruder, da hinten wieder die Hand geben oder Schwester. Und dann geht man so in eine Linie über diese ganzen Gletscherspalten und Klippen, geht man so. Jesus gibt dir die Antworten dann unterwegs, die du brauchst. Sagt nichts Unnötiges, aber er sagt das, was du brauchst. Da erlebst du erst im Umgang in Gemeinschaft mit Jesus, so auf der Bergtour, da tippelst und dann unterhält man sich oder nebeneinander manchmal, wenn man geht, es geht nicht immer nebeneinander, manchmal geht es nur hintereinander und dann gibt es Kommunikation. Das kannst du nicht in der Gondel erleben. Und dann erfährst du unterwegs noch großartige Dinge, je nachdem, worauf sich der Bergführer spezialisiert hat. Dann erklärt er dir so manche Sache unterwegs. So wie Jesus mit seinen Jüngern, er war ein Fußgänger und hat mit seinen Jüngern erklärt, da ging er durchs Feld, spricht er von verschiedenen Böden, erklärt etwas Geologisches, dann kommt er woanders hin, erklärt er wieder andere Sachen. Also da, wo man hinkommt, erklärt er das Leben. Und da verstehst du plötzlich die Zusammenhänge, so Gleichnis für Gleichnis. Und dann ermutigt er dich noch. Und du kannst keine Ermutigung erleben, wenn du nicht in gefährlichen Zonen und Bereiche hineinkommst. Wenn du verzagst, dann sagt dieser Bergführer, Kopf hoch, sei mutig. Also hören Sie, Herr Matthäus, jetzt strengen Sie sich mal an. Also der macht dir Mut und sagt, also Sie werden es doch nicht blamieren, gucken Sie die arme Schwester, die ist mitgekommen und die hat sogar, die ist vorne weg. Und wir waren mal in Israel und ich war erstaunt, unsere Betty. Die Betty war vorne weg, da waren manche Jungen, die sind weit hinten geblieben. Unsere Betty, unsere die alte Schwester, die jetzt schon ein bisschen älter ist, also ein paar Jahre älter, war in Israel, die geht runter und berg rauf. Die sagt, ich kann nicht zurückbleiben. Weißt du, ich verliere den Anschluss, wenn ich zurückbleibe. Und so viele Menschen versuchen immer wieder, ja, nur so mitzutippeln. Verlieren nicht den Anschluss an Gott, an Jesus, an diesen Bergführer. Du hast dich verpflichtet und er will mit dir gehen. Und wir sollten heute auf das hören, was der Bergführer uns sagt. Und weißt du, was er zuerst dir sagt? Du bist gut, du schaffst. Du schaffst es. In dir steckt alles drin, was du brauchst zum Laufen. Also du brauchst keine Gondel, die dich hochzieht. Du kannst dich selber hochziehen. Und weißt du, der Herr, und das ist die Offenbarung, die du von Gott bekommst, du kannst es. Du schaffst es. In dir ist alles, was du brauchst. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist die größte Offenbarung, die ein Mensch einem anderen Menschen geben konnte. Und Jesus gab den Kranken eine Offenbarung für Gesundung. Du kannst erst gesund werden, wenn du die Offenbarung von Jesus bekommst und er dir sagt, nicht geh ins Krankenhaus und ruf Herrn Doktor an und nimm die Tabletten und trink dieses Saft und diesen Tee. Nein, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist eine Offenbarung. Um gesund zu werden, brauchst du die Offenbarung vom Retter. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder was anderes, was auch hier. Dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir leben von den Offenbarungen. Du kannst es. Ja, aber Herr, ich habe noch nie, 30 Jahre lang liege ich schon, ich bin noch nie gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Weißt du, es ist gut, sich tragen zu lassen, sich bedienen zu lassen. Aber es ist viel besser und viel schöner. Und es ist richtig und normal, aufzustehen und zu gehen. Offenbarungen sind es, wenn Menschenleben verändert wird, von heute auf morgen mit einem Schlag, also wo du nicht groß trainierst, sondern plötzlich dieses Aha-Erlebnis hast, Mensch, ich kann doch. In San Francisco bei diesem großen Erdbeben, da waren in einem Altersheim Leute, die schon 30 Jahre lang bettlägerig waren, im Rollstuhl waren, nicht mehr gelaufen sind und die konnte man nicht mehr rausholen bei diesem Erdbeben. Das ging alles zu schnell, jeder rannte um sein eigenes Leben. Plötzlich kommen die Leute, diese alten Leutchen, die bisher bettlägerig waren und nicht laufen konnten, raus und die waren alle verblüfft. Was, ihr könnt laufen? Weißt du, wenn die Not da ist, wenn die Erde wackelt, wenn nichts mehr anderes übrig bleibt, dann rennst du. Und wenn niemand mehr da ist, wenn kein Krankenpfleger mehr da ist und kein Rollstuhlfahrer mehr da ist und so weiter und kein T-Bus mehr da ist, dann springst du auf und du kommst nach Hause und die kamen raus. Die waren verblüfft, dass die selber laufen können. Aber die Not hat sie zum Laufen gebracht. Und manchmal muss Not in unserem Leben passieren, damit wir wieder auf eigene Füße stehen, damit wir selber etwas tun und die Kräfte, die in uns sind, mobilisieren. und nicht von irgendwo anders, aus dem Weltraum, von Steinen oder von Hexen oder von sonst noch wo Hilfe erwarten. Unsere Hilfe ist in uns. Die Offenbarung. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Bergführer, der aktiviert deine Kräfte. Wenn er dich mitnimmt und sagt so, jetzt ist es gut, dass es dich gibt und wir werden jetzt miteinander schaffen und mit Gottes Hilfe erst recht. Das ist eine Offenbarung mit Gottes Hilfe und mit Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin für dich. Weißt du, dieser Bergführer ist viel besser wie tausend andere Bergführer. Die bringen nicht das, was Jesus bringt. Wenn du dich einmal Jesus anschließt, es ist nicht immer Halleluja. Es gibt nicht immer Schnitzel. Es gibt nicht immer den besten Wein. Es gibt nicht immer, also was weiß ich, es geht manchmal durch Tiefen. Aber du erlebst Wunder über Wunder. Plötzlich kommst du an Ehrenfeld und dann raufst du raus und dann, ja, deine Zähne sind auch eine gute Mühle. Oder viele andere Dinge. Plötzlich, du wirst herausgefordert zum Glauben, zum Handeln. Du kannst Gott nicht erleben im Bett. Gott kann zu dir im Bett reden, gewiss. Aber dieses alles umzusetzen, es ist genauso so Gondeldasein. Ja, sich hochtragen lassen. Der Herr hilft schon, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und der Herr gebe deinen Frieden. Das ist alles. Das ist alles nur Beweihräucherung. Aber steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder dann sagt er, siehe, ich bin bei euch, aber geht. Jesus ging mit seinen Jüngern, begleitete sie, auch wenn es schwierige Wege waren. Das ist so dieser Bergführer, ich denke nur, Emmaus Jünger, geht neben ihnen her, unterhält sich mit ihnen. Und irgendwo kommst du schon hin mit Jesus. Er gibt deinem Leben immer die zweite Chance, dieser große Bergführer, Jesus Christus. Der bringt dich zum Thron Gottes. Und noch dazu, er ist nicht allein, sondern er geht vorne und hinten ist der Heilige Geist. Der hilft deinen Schwachheiten nach, der pusht dich. Der Heilige Geist ist dieser pushende Geist, der hilft dir bei diesem Aufstieg. Wenn er sagt, ich bin bei dir, dann meint er auch das. Und wir sollten Gottes Worte als bare Münze nehmen. Dann hat es einen Sinn, wenn er dir sagt, ich bin bei dir. Oder euch ist heute der Heiland geboren. Das ist auch, wie die Engel das Evangelium verkündigt haben, nachdem es niemand mehr gab, wo predigte damals. Es gab keine Prediger mehr. Johannes war noch nicht geboren, oder doch, er war schon geboren, aber war noch ein kleines Baby, konnte noch nicht predigen. Zacharias war stumm. Also wer sollte noch predigen? Die anderen waren in der Gebetsstunde. Simeon und Hanna, die haben gebetet. Aber wer sollte predigen? Engel kamen in Stunden, wo niemand helfen kann, kommen Engel, erscheinen Engel und kündigen an. Also Weihnachten, dass diese große Offenbarung wurde angekündigt durch den Kosmos, dass Sterne erschienen und so weiter, die unsichtbare Welt. In Lukas Kapitel 2 lese ich noch den Weihnachtsevangelium. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Du siehst, wenn ein Engel kommt, ist gleich eine Million Engel da. Und gleich, nachdem das verkündigt wurde, nachdem Menschen denen zugehört haben, ihr Herz geöffnet haben, in dem Moment, wo jemand sich dem Herrn öffnet, ist gleich die ganze Herrlichkeit Gottes da. So geht Offenbarung. Solange du nicht hinhörst und nicht hinschaust, passiert auch nichts. Hier in diesem Weihnachtsevangelium sehen wir, wie man Offenbarungen bekommt. Ja, Herr! Und dann kommt zu diesem einen Engel, wo du Ja, Herr sagst, gleich tausend Engel dazu. Und die ganze himmlische Herrlichkeit kam hinzu. Plötzlich glitzert es nur noch. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist Evangelisation von oben, vom Himmel her. Eine Offenbarung. Plötzlich, da wimmelt es. Aber ich will heute noch sagen, wenn Gott also eine Offenbarung schenkt, ich habe mich gefragt, gerade am Weihnachten, wo war der Teufel? Wo war der Teufel die ganze Zeit? Gott gibt Offenbarung, Gott schickt seinen Sohn. Was hat der Teufel gemacht? Vielleicht ist es gut, dass du darüber nachdenkst. Wo war der Teufel in der Weihnachtszeit? In der Weihnachtszeit erscheint nirgendwo der Teufel. Also wenn du ehrlich bist. Der Teufel, und soll ich dir sagen, wo der war, der arbeitet heimlich, versteckt im Hintergrund, hinterhältig, unterschwellig. Da hat er Hochkonjunktur. Da spinnt er die Fäden und im Verborgenen. So wie in Los Angeles diese Frau, die Schwester, die mir geschrieben hat, wo der Mann sich als Nikolaus verkleidet und dann die ganze Familie ausgelöscht hat und das Haus angezündet hatte. Und weißt du, der Teufel spinnt es, aber der Heiland arbeitet voraus und die Schwester, der Schwager hat das alles umgebracht, dieser Ex-Schwager. Sie schrieb, weißt du, das Schöne war dabei, ich war noch im Weihnachtsgottesdienst, die Herrlichkeit Gottes war da. Ich bin so gesegnet worden und es ist mir noch nie passiert, dass ich im Weihnachtsgottesdienst, wo es in Geburt Jesu geht, dass ich in Zungen betete und den Herrn pries. Weißt du, das ist auch vorlaufende Gnade. Und dann kommt sie nach Hause und erfährt von diesem Verbrechen, das ihr Schwager, ihr Ex-Schwager getan hat, Mutter, Vater umgebracht und dann die Schwester umgebracht und die ganze Familie dort, seine eigene Familie umgebracht und dann das Haus noch angezündet, das elterliche Haus angezündet. Du siehst also, der Teufel spinnt auch im Hintergrund. Gott arbeitet, Gott hat die Schwester gestärkt, sie war getröstet, sie war gefasst, sie wusste, der Herr hat mich berührt. Also wenn Gott mich nicht berührt hätte da im Weihnachtsgottesdienst, ich hätte diesen Schock zu Hause, als ich die Nachricht dann hörte, was bei uns zu Hause passiert ist, hätte ich nicht überstanden. Also der Teufel arbeitet auch, Leute, auch in der Weihnachtszeit. Und er versucht zu stören, wo es nur gibt, selbst wenn er sich als Nikolaus verkleiden muss. Er arbeitet unterschwellig in den Medien und es ist erstaunlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir ist aufgefallen, gerade ganz besonders in der Weihnachtszeit und auch Ostern passiert das Gleiche, dass die merkwürdigsten Reportagen über Jesus gesendet werden. Also so Spinnereien. Da, wo die Leute sonst nie zum Zug kommen, da, wo sie kaum was zu sagen haben, da bringen sie Jesus und so weiter, ganze, auf allen, fast allen Kanälen, so die Boulevard-Geschichten über Jesus. Skurrilsten Themen über Jesus werden da verbreitet, gerade in der Weihnachtszeit. Jesus hat eine Tochter gehabt, Maria Magdalena verheiratet gewesen und alles in der Weihnachtszeit. Also Geschichten, wo einem die Haare zu Berge stehen, die werden gerade in solcher Zeit gemacht und da wird Jesus schlecht und madig gemacht. Im schlechten Licht. Ja, man sagt, man hat geredet, weißt du, irgendwas muss vielleicht an der Geschichte wahr sein oder ist was dran. Und die Leute machen sich nur wichtig. Aber das ist der Teufel. Der Teufel arbeitet durch Lügengeschichten so im Hintergrund. Satan schweigt nicht, glaub ja nicht, dass Satan schweigt, wenn Gott redet, wenn Gott wirkt. Wenn Gott sich offenbart, dann mischt er irgendwo mit. Versucht dazwischen zu funken. Ich denke nur auch Weihnachten, da passieren auch immer so viele schreckliche Sachen, die vor 4 Jahren, diese Tsunami-Katastrophe, das war am Heiligabend, gerade nach dem Heiligabend, am ersten Weihnachtstag. Und er versucht also gerade da zu stören. Und jetzt in Israel Bomben, das fallen, dass Menschen sterben. Also immer wieder in einer Zeit, wo die anderen Friede auf Erden. Und ich kann sagen, das ist nicht das Wohlgefallen Gottes auf den Menschen. Aber wenn das Wohlgefallen Gottes auf den Menschen wäre, dann hätten sie Frieden. Ob zu Hause, in der Familie oder in der Gesellschaft draußen oder wo auch immer. Oder auch jetzt hier in der Weihnachtszeit, da reden wir die ganze Zeit von Konjunkturschwäche und all irgendwelchen Krisen. Und es wird so verbreitet, damit ja nicht die Botschaft so richtig zum Tragen kommt. Oder dann Geschenke und nebensächliche Themen. Der Teufel, die Dämonen und so weiter, die wissen ganz genau, wie sie Furcht verbreiten können. Und gerade in so einer Situation sagt der Engel, fürchtet euch nicht. In der Situation, wo weltweit überall Furcht verbreitet wird, Angst verbreitet wird, Bedrückung, Terror und so weiter verbreitet wird, da sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Gottes Offenbarung beginnt, indem Gott uns die Furcht wegnimmt. Und wenn schon die Furcht vor Krebs, die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor dem Teufel, die Furcht vor der Katastrophe, die Furcht vor Konjunkturschwäche, die Furcht vor der Krise genommen wird, ja, dann kannst du ganz anders an die Sache rangehen. Furcht. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht vor Gott, vor diesem Lichtwesen, der jetzt zu dir erscheint, lieber Hirte, oder jetzt zu dir kommt. Fürchte dich nicht, wie wird das gehen, wie wird das passieren? Ich habe sowas noch nie erlebt. Frag nicht so viel, tu es. Wenn du die Furcht verloren hast, hast du schon gewonnen. Und zwar schon 80% gewonnen. Das Letzte ist nur noch ein Klacks. Aber zuerst mal, die Furcht ist es, was dich lähmt. Und die Teufel warten nur, bis du Angst hast. Und sie arbeiten sehr gründlich, damit du dich so richtig fürchtest, erschrecken. Und wenn du erschrocken bist, bist gelähmt. Petrus sagt, Herr, hier ist gut sein, in diesem Bild vor der Verklärung. Herr, hier ist gut sein. Wenn Jesus dir begegnet ist, dann ist es egal, wo du bist, egal, wo du dich befindest, gut. Herr, hier ist gut sein. Und du solltest dir nicht nur fühlen, hier ist gut sein, du solltest dir auch gut gehen lassen. Das ist also das Stück, was ich dir weiter sagen möchte. Nicht nur sagen, Herr, hier ist gut, sondern wenn du auch wieder runterkommst vom Berg und wieder auf dem Teppich bist, wie die drei dort oben, wenn du wieder nüchtern geworden bist, wieder raus aus dem Gottesdienst bist und draußen in der Dunkelheit, bei uns zwar erhellt alles, aber in der Dunkelheit rausgehst, lass dir gut gehen. Lass dir gut gehen. Nach der Erfahrung, nach der Begegnung von Weihnachten sollte es in deinem Leben gut gehen. Lass dir gut gehen. Schau nicht so sehr auf die Krankheit, schau nicht auf das Minus, schau nicht auf den Mangel in deinem Leben, schau nicht auf die Bedrohung. Euch ist der Retter geboren, lass dir es gut gehen. Wenn du Gott begegnet bist, wenn du diese Offenbarung Gottes erlebt hast in deinem Leben, lass es dir gut gehen. Ich will eine andere Geschichte nehmen, das ist Paulus. Weißt du, wenn du auf die Stimme Gottes nicht hörst, du hast nur Pannen und Pleiten. Also wenn du die Offenbarung Gottes nicht in deinem Leben hast und irgendwann, lieber Bruder Paulus, auch seine Offenbarung verloren und ist nicht absolut im Willen Gottes gewesen, sonst wäre er nicht in der Gefangenschaft geraten, sonst wäre er nicht auf dem Schiff verfrachtet worden und nach Rom transportiert, wenn alles okay gelaufen ist. Und sonst hätte er in Jerusalem seinen Dienst verrichten können. Er ging von unverrichteten Dingen weiter. Wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, wenn wir nicht die Offenbarung des Herrn in unserem Leben haben, unser Leben verrichtet nicht die Sache oder richtet die Sache nicht aus, die es ausrichten sollte. Wir leben ein unbrauchbares Leben. Paulus hatte in Jerusalem unbrauchbare Zeit, da sitzt er im Knast, dann wollen sie ihn umbringen. Also hat nur Probleme, weil er irgendwo aus der Führung Gottes herausgeraten ist, weil er seinen Dickkopf durchsetzen wollte und nicht die Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, sein Dickkopf. Und wenn du deinen Dickkopf durchsetzt und durchsetzen möchtest, dann hast du nur Probleme, nur Ärger, nur Stress. Und dann irgendwo, als die Stürme tobten und schon tagelang die Sonne nicht mehr gesehen hat, haben sie gesagt, Herr, hat er wahrscheinlich gesagt, dieser liebe Bruder Paulus, jetzt Herr, du möchtest mir vergeben, hat er Buß und Betag gemacht wahrscheinlich, irgendwo dazwischen, Herr, vergib mir, verzeih mir. Und dann in der Nacht, in der letzten Nacht, stand der Engel Gottes bei ihm, hatte eine Offenbarung plötzlich gehabt. Weißt du, wenn Gott zu dir kommt, wo kein Mensch mehr hinkommt, der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir, das kannst du Apostelgeschichte 28 nachlesen, und er sagte, hör mal, Paulus, iss und trink, lass dir gut gehen und schmeiß den Rest über Bord. Die haben noch miteinander Abendmahl gefeiert am Schluss, sich gegessen, den Rest über Bord geworfen und der Engel sagte, das Schiff wird untergehen und aber alle, die mit dir fahren, die werden alle gerettet werden. Das Schiff wird untergehen. Und tatsächlich passiert das. Und von dem Moment, wo er wieder auf Gott hört, wo er wieder die Offenbarung Gottes hat, geht es wieder in seinem Leben aufwärts. Und dann geht er vorwärts. Und plötzlich haben alle Respekt vor ihm. Vorher hat nicht einmal der Kapitän Respekt vor ihm gehabt. Weil er auf Gott nicht gehört hat, hat er auch nichts zu sagen. Ach, was willst du, kleiner Jude, da? Was verstehst du vom Wetter und von Nautik und all diesen Dingen? Hast keine Ahnung. Wir fahren los. Natürlich, sagte er, hätte er auf mich gehört. Er hat nicht auf ihn gehört, weil er keine Autorität hatte, weil er nicht selbst auf Gott gehört hat. Egal. Aber jetzt der Engel begegnet ihm und jetzt tut er, was der Engel sagt. Iss und trink und schmeißt, lass das andere, sagst den Leuten, die sollen alles über Bord werfen. Wir werden gerettet werden, das Schiff wird untergehen. Und du siehst, von dem Moment hat er Autorität. Dann will der Kapitän die Gefangenen umbringen, sagt, tu nichts, wir sind noch alle da, ist niemand abgehauen. Du siehst, wie plötzlich er alles im Griff hat, wie er der Manager der Sache ist. Dann bringt er Reisig, dann kommt diese Wipper. Aber weil er die Offenbarung Gottes hat, kann der Sturm nichts ausrichten, kann die Katastrophe nichts ausrichten, kann der Schiffbruch nichts ausrichten, kann nichts was ausrichten, sogar nicht einmal die Schlange kann was ausrichten, weil er die Offenbarung hat. Und er wird nach Rom gebracht, aber als würdiger Mann. Er darf sogar in Freiheit sich versammeln, weil er auf Gott gehört hat, weil die Offenbarung Gottes in seinem Leben war. Er sagt, ich möchte wieder das tun, was Gott will und nicht den armen Juden danach laufen oder nach Jerusalem mein Gelübde bezahlen. Nein, ich will jetzt den Willen Gottes tun und nicht irgendwelchen Gelübden und Versprechungen, menschlichen Versprechungen oder sentimentalen Gefühlen nachgeben. Nein, das will ich Gott dienen, der Stimme Gottes, der Offenbarung, dem Herrn, der mir erschienen ist. Zuerst war er so tapfer und er konnte ganz fest schreiben, ich habe es vom Herrn empfangen. Aber weißt du, da gibt es Krisen. Du kannst gesegnet sein und du kannst doch aus der Spur Gottes kommen. Du kannst doch aus der Spur Gottes kommen. Und du musst wieder zurückfinden. Und deshalb musst du manchmal ganz dick kommen, bis du wieder neu die Offenbarung hast. Die Engel, du brauchst so einen Engel, der dir begegnet und vielleicht auch heute Abend, dass so ein Engel vor dir tritt und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, du brauchst einen Engel, der dir sagt, gib dich nicht auf, verzweifle nicht, es ist noch nicht verloren. Gott will wieder was ganz Neues mit dir anfangen. Du brauchst so, dass der Engel redet, euch ist heute der Retter geboren. Du sollst wieder vom Herrn was empfangen, eine Wegweisung. Weißt du, und dann kannst du, ja, wie der Herr Jesus sagt, und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn du die Sendung Gottes hast, kannst du als dummes Schaf, und Schafe sind dumme Tiere, wenn sie keine Leitung haben. Du kannst durch die Wölfe durch und die Wölfe werden dir nichts antun können. Und Jesus sagt, ich schicke euch. Wenn du die Sendung hast, kommst du im richtigen Moment, am richtigen Platz, mit den richtigen Leuten zusammen und niemand kann dir was Schaden zufügen, weil du die Offenbarung Gottes in deinem Leben hast. Gott offenbart sich immer wieder und ich will dir sagen, wie er das tut, in Kleinigkeiten. Nicht immer so groß wie hier bei diesen Jüngern auf dem Berg dort, Matthäus 17. Er ist so unscheinbar, manchmal so ganz gering. Er offenbart sich da, wo oft in Dingen, wo gar nicht so wichtig sind. Gott offenbart sich uns in unwichtigen Dingen. Die großen Offenbarungen, ein Kind in Krippe, Windeln, ist es was Großes? Millionen, Milliardenweise ist schon über diese Welt sowas gegangen. Gott offenbart sich durch Menschen, die sich nicht wichtig nehmen, die nicht die Ehre bei Menschen suchen, denen die Ehre bei Menschen egal ist, die sich nicht vor Menschen niederwerfen. Durch solche oft offenbart sich. Gott offenbart sich durch Kinder und Narren, denn die sagen oft die Wahrheit, was die anderen gar nichts mehr tun und nicht mehr in der Lage sind dazu. Da kriegst du manchmal da Offenbarungen durch Leute, die nichts zu verlieren haben. Da kommen manchmal Gottes Offenbarungen durch eine törichte Predigt. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen, wenn ihr noch von Menschen Ehre nehmen. Weißt du, das ist oft so wichtig. Wie kommt Gottes Offenbarung zu mir? Nicht durch diesen Superstar. Oh, wenn der kommt, dann gehen die Lichter an. Nein, Gott kommt vielleicht manchmal ganz unscheinbar, so im Verborgenen versteckt. Geh zu Menschen, wenn du Gottes Offenbarung suchst, geh zu Menschen, die auf dem Feld sind, bei den Hirten. Die haben Gottes Offenbarung. Denen ist der Engel erschienen. Geh zu den Menschen, die praktisch sind, die nicht zwei linke Hände haben, die volkstümlich sind, die die Herr des Lebens kennen, die um ihre Existenz kämpfen müssen. Die Engel sagten den Hirten, euch ist heute der Heiland geboren, dieser Retter. Und Petrus sagt, Herr, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Geh zu Menschen, die Gott begegnet sind, so wie Petrus, die erfahren haben, hier ist gut sein. Hier kann ich mir gut gehen lassen. Petrus wollte gleich praktisch werden. Selbst wenn geh zu Menschen, die eine Vision haben und die irgendwie sagen, wir müssen jetzt umsetzen, uns ist der Herr erschienen. Gott hat zu mir gesprochen, ich muss irgendwas tun. Auch wenn sie noch nichts tun. Der Petrus hat hier noch nichts getan. Aber er ist bereit, für Gott was zu tun. Und Petrus sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, solchen Märchen da, sondern wir haben es gesehen und betastet und gerochen und geschmeckt, er ist wirklich der Messias. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Weißt du, Offenbarung ist mehr als nur eine kluge Fabel, als eine schöne, nette Geschichte für die Kinder, als Betthupferl. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, wir haben es erlebt. Und hier, ich bin runter vom Teppich, ich bin wieder in der Wirklichkeit und jetzt schickt Jesus, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Und wenn du das weiterliest, was so nacheinander alles passiert, da sind noch Dinge passiert und vor allem die Kreuzigung kam noch dazwischen. Und dass Petrus noch auf dem Teppich runterkam, er musste seinen Herrn dreimal verleugnen. Kannst du das verstehen? Herr, hier ist gut sein. Nein, nein, so gut ist es gar nicht. Der Herr schickt ihn runter nach Jerusalem und dann kräht der Hahn und du weißt, was alles passiert ist. So erlebst du Gottes Offenbarung. Und weißt du, wo er die Gottes Offenbarung erlebt hat? Am Hühnerstall. Als der Hahn dreimal krähte, hat er genau gewusst, was hat der Heiland gesagt? Du wirst mich dreimal verleugnen und der Hahn wird krähen und so weiter. Und was machst du? Sogar beim Hahnenschrei kriegst du eine Offenbarung, kriegst Gänsehaut. Und Petrus weinte bitterlich. Und er sagte, guck mal, ich wollte den Herrn verteidigen. Ich wollte dem Herrn dienen. Ich wollte sein Zeuge sein. Ich wollte. Und eine große Gottesoffenbarung ist, wenn du merkst, ich will, aber ich kann es nicht von mir aus. Ich brauche Hilfe von oben. Das ist eine große Offenbarung. Und vielleicht musst du auch zum Hühnerstall gehen und dort den Hahn hören, wie der kräht. Und du merkst, Mensch, guck mal, ich habe versagt. Aber da erfährst du plötzlich die Liebe Gottes und der Herr schaut Petrus an. Und Petrus weiß, was passiert ist. Du wirst mich dreimal verleugnen. Es gibt Leute, die geben sich da was Großes an, Apostel, und die schaukeln sich selber hoch als Apostel und so weiter. Weißt du, die sind nicht mehr auf dem Teppich. So viele Leute sind heutzutage nicht mehr auf dem Teppich. Die sind da irgendwo auf Wolke Nummer 7 oder 75. Sie haben die Orientierung verloren, die Schweben des Aposteln. Oder ich bin ein Prophet. Apostel für Deutschland nennen sich welche hier in Berlin. Ich weiß nicht, was die für einen apostolischen Dienst haben. Wo sind die Zeichen eines Apostels? Ein Apostel war ein Diener, ein Nichts. Und du solltest zu Dienern Gottes gehen und nicht zu Organisatoren und Organisationen und so weiter und zu Fleisch und Blut, sondern du solltest zu Menschen gehen, die die Salbung haben. Denn die können dir die Gottesoffenbarung vielleicht vermitteln. Vielleicht suchst du sie. Kinder Gottes wundern sich manchmal, warum sie keine Offenbarung Gottes haben. Die suchen Gott nicht. Die suchen den Apostel, den Propheten, den Mann Gottes, die Frau Gottes. Fang an, Gott zu suchen und nicht Mann und Frau Gottes. Fang an, Gott zu suchen. Die große Gottesoffenbarung hat stattgefunden in der Person Jesus Christus. Als er diesen Planeten Erde betreten hat. Warum suchst du nicht Jesus? Wenn du Gott suchen möchtest, und ich habe dir einen Rat, und das hat bei mir funktioniert und funktioniert es bei mir auch immer, wenn ich absolut nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich auf meine Knie und sage, lieber Gott, wo bist du? Und ich werde nie vergessen, als ich da Zweifel hatte in meinem Leben, ist die Geistestaufe von Gott oder vom Teufel. Wer hat da mitgemischt? Und wo mir mein Pastor sagte, das ist vom Teufel, und dann höre ich da diesen einen Bruder von Zungensprache und er klärt mich auf. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Mein Herr, gehen Sie nach Hause, gehen Sie auf Ihre Knie und fragen Sie Gott, war das von Gott oder war das vom Teufel? Und ich habe mich hingekniet und habe angefangen zu beten. Kaum habe ich den Mund so richtig aufgemacht, schon floss es und ich wusste, es war von Gott. Wenn du auf deine Knie gehst, brauchst keinen Apostel und keinen Propheten. Du bist der Erleuchtete. Du bist es. Konzentriere dich auf Jesus. Er ist die Gottesoffenbarung. Es gibt keine größere Offenbarung als Jesus. Vor Zeiten hat Gott geredet, durch unsere Väter, durch das Gesetz, durch das und durch die Propheten. Und zuletzt hat er zu uns geredet, schreibt im Hebräerbrief, durch seinen Sohn Jesus Christus. Größeres als Jesus kannst du nicht finden. Jemand hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Die große Gottesoffenbarung. Wenn du Jesus suchst, geh in den Stall. Dort findest du Jesus, im Stall. Bei Maria und Josef. Euch ist heute der Retter geboren. Hier wird Rettung verkündigt, die durch Jesus kommt. Sucht den Herrn Jesus nicht bei den Scheinheiligen oder möchte gerne Heiligen, so diesen frommen Betbrüdern und Betschwestern, die sich so vorgeben, wir sind die reine Gemeinde, wir sind die richtige Gemeinde und so weiter, wir sind die gute Gemeinde. Geh in den Stall. Dort findest du Jesus, nicht in der Kathedrale. Und die ganzen Heiligen, wenn du genau guckst, die meisten Heiligen sind ausgewandert aus ihren Kirchen, sind in die Wüste gegangen, in der Einsamkeit gegangen, in der Einöde gegangen, haben sich irgendwo in eine Höhle sich verkrochen. Dort sind die Heiligen entstanden, wo sie allein mit Gott Gemeinschaft hatten. Wenn du Gott suchst, suche Menschen, die mit Gott Gemeinschaft haben, die mit Gott Umgang haben, die Gott verstehen. Hier, euch ist heute der Heiland geboren. Jetzt halte ich noch ein bisschen fest, ich bin noch nicht ganz fertig. Weißt du, Der Retter ist nur geboren, aber der hat noch niemand gerettet. Als Jesus geboren wurde in Bethlehem, hat er noch niemand gerettet. Es mussten noch 35 Jahre vergehen, bis die Rettung kam. Euch ist nur der Retter geboren. Weißt du, und so viele Menschen denken, jetzt Jesus ist da, Halleluja, wunderbar. Nein, es vergehen 35 Jahre, bis es soweit ist, dass er dich rettet. Und die meisten Leute laufen nur einem Vater Morgana nach und warten nicht, bis die Rettung da ist, bis die Rettung greift. Die Rettung muss zuerst verkündigt werden, die Rettung muss sich entfalten, die Rettung muss sich entwickeln und es vergehen 35 Jahre, bis es zur Erlösung kommt. Es ist vollbracht. Euch ist heute der Heiland geboren, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist erst auf Golgatha passiert. Hier erblickt der Retter das Licht der Welt, aber die Rettung muss jetzt erst realisiert werden, verwirklicht werden. Die muss jetzt also brauchbar werden. Der Retter muss seinen Dienst antreten. Zuerst muss er dann eine ganze Menge Leuten Sünden vergeben. Zuerst muss er Dämonen verjagen. Und dann muss er ja Tempel reinigen, das sogar gleich paar Mal. Und er beginnt seinen Dienst irgendwo im Hintergrund. Und da beginnt die Offenbarung Gottes. Stück für Stück, Stück für Stück. Euch ist heute der Retter geboren. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, er ist geboren. Und erst dann am Kreuz ruft er aus, es ist vollbracht. Erst vorher zeigt er, dass die Mächtigen nichts taugen, dass die Priester nichts taugen, dass das Gesetz nichts taugt, dass das Gesetz nicht die Erlösung bringt, die die Menschen brauchen. Und so erst, und dass sie keine Macht mehr über ihn haben, diese ganzen hohen Priester, dass er sagt, könnt mich hängen, könnt mich erschießen, rutscht mir den Puckel runter. Das zeigt Jesus, das demonstriert er. Ihr habt nichts zu sagen über mein Leben und ich lasse mich von euch nicht bestimmen und manipulieren. Das lernt Jesus und lehrt uns, was wie Erlösung zustande kommt. Der Retter ist da, aber jetzt muss die Rettung realisiert werden. Offenbarungen, wenn sie kommen, die bringen zuerst einmal Spannungen, Auseinandersetzungen, und zwar immer mit den Mächtigen, die das Sagen haben. Wenn du erlöst werden möchtest, musst du mit dem Doktor dich streiten. Musst du dich mit dem Pfarrer streiten. Musst du dich mit den Vorgesetzten streiten. Musst du dich mit den Autoritäten um dich links und rechts, mit dem Mann und Frau streiten. Mit dem Vater und Mutter streiten. Das ist diese Auseinandersetzung. Wenn du erlöst werden möchtest, du musst dich abnabeln. Das ist Erlösung, abnabeln. Wenn die Offenbarung da ist, da fängt was an. Aber es ist noch nicht alles. Ohne Offenbarung klappt unser Leben nicht. Weißt du, wenn wir nicht die Offenbarung haben und Dinge tun in unserem Leben, wir werden höchstens Märtyrer. Und manche Leute werden Märtyrer, die provozieren sie sogar, weil sie nicht auf den Zeitpunkt Gottes achten und da machen sie ihren Mund auf und da kriegen sie eine Ohrfeige gewischt. Weil sie nicht auf die Stunde Gottes gewartet haben, bis Gott ihnen gesagt hat, sag das. Wenn Gott einem sagt, sagt das, dann passiert nichts. Dann sind sie alle still. Aber weil man nicht auf die Stunde Gottes wartet, dann wundere dich nicht, wenn die dich erschießen. Und das sind viele Märtyrer, die wir als Märtyrer erleben heutzutage und so weiter, die haben nicht auf Gott gewartet. Und es gibt so viele selbstgemachte Märtyrer, die ohne Offenbarung losgegangen sind. Die sind unter die Wölfe gelaufen und der Herr hat sie nicht geschickt. Aber wenn du die Sendung hast, dann kannst du gehen. Ich will es nur sagen, so. Wenn du ohne Auftrag irgendwo hingehst, wundere dich nicht, wenn du dann geohrfeigt, geprügelt wirst, wenn du ausgeraubt wirst. Das ist sehr wichtig, dass du das begreifst. Ohne Offenbarung kriegst du nur unnötigen Ärger. Ich gehe weiter. Jesus hat einen Triumph aus den Fürsten und Gewalten gemacht und das alles zu seiner Zeit. Weißt du, das hat er nicht gleich als Kind gemacht und gleich den Herodes da auf den Kopf gestellt. Nein, Stück für Stück. Er kommt als Kind zur Welt, Herodes kriegt ihn nicht. Und er weicht aus. Und du siehst, der Herr macht so Katz-und-Maus-Spiel mit den Mächtigen. Und das ist, wie Gott uns manchmal führt und leitet. Du sollst zuerst mal lernen, Katz-und-Maus-Spiel. Sag immer wieder so, Versteckspiel und so weiter. Bisschen immer Nasenlänge voraus sein, ein dieses böse Spielchen treiben. Weißt du, gerade zum Gespött, aber du sollst dich nicht blamieren. Im letzten Moment kriegst du die Sache in den Griff. Es sieht so aus, 5 vor 12, aber es kommt immer im richtigen Moment noch die richtige Antwort. Es wird euch gegeben, was ihr sagen sollt. Der Herodes will den Petrus köpfen, und was passiert? Der Engel holt ihn noch in der Nacht zuvor raus. Das ist auch wieder, wie Gott wirkt. Also Gott kommt immer zuvor, und das ist eine Offenbarung, dass Gott immer wieder uns hilft, eine Nasenlänge voraus zu sein. Weiter als dieser Lügenbeutel da, Satan, dieser Schwindler, der uns schaden möchte. Und da fängt eine ganz kleine Geschichte an mit den Fischern, aber das ist alles noch Entstehung der Erlösung. Die Erlösung ist noch nicht da, und es geht Stück für Stück. Und dann sagte er, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Niemand konnte Jesus bisher überwältigen. Und es ist immer, in der Schwachheit hat er seine Allmacht erwiesen. Das ist Gottes Offenbarung. Wie offenbart sich Gott? In der Schwachheit, in der Niedrigkeit. Hat die Römer überwunden, die Goten, die Germanen, das ganze Mittelalter, die falschen Lehren, die ganzen Gottesleugner, Kommunismus, die dachten, oh, brauchen wir keinen Gott, Gott ist tot. Die ganze Aufklärung, alles hat er überwunden. Durch seine Jünger, durch seine Gemeinde, durch seine Nachfolger. Und alles in Schwachheit. Wie viele Tausende und Abertausende Menschen sind hingerichtet worden im römischen Imperium durch die Kaiser, die sich als Götter ausgaben. Und der ganze Götzenkult wurde zunichte gemacht durch Menschen, die ihr Leben nicht wert geachtet haben, die eine Offenbarung hatten und die wussten, wir setzen hier unser Leben jetzt für Gott, für Jesus ein. Sie sind nicht gestorben für katholische Kirche, sie sind für Jesus gestorben. Und das ist, was die Welt verändert, wenn du für Jesus stirbst, für Jesus leidest, für Jesus kämpfst. Und dieser Jesus, immer Jesus, Jesus, Jesus. Wir sind siegreich, wenn wir für Jesus leben, wenn wir Jesus dienen. Diese Offenbarung Gottes. Und selbst wenn du jetzt keine persönliche große Offenbarung hättest, also ich würde persönlich sagen, ich brauche keine Offenbarung. Warum? Weil ich Jesus habe. In Jesus habe ich alles, in diesem Paket ist alles drin. Wer den Sohn Gottes hat, hat das ganze Leben. Also du brauchst eigentlich keine Offenbarung. Es ist gut, wenn du welche hast. Es ist schön und wunderbare Gnade, weil es ist vertieft. Aber wenn du Jesus entdeckt hast, Jesus erkannt hast, wenn du Jesus richtig kennst, hast du alle Offenbarungen und verstehst ihn wunderbar. Und je mehr du Jesus verstehst, verstehst du Gott. Das ist also ein Stück Offenbarung, Jesus verstehen. Kennst du Jesus? Das ist diese große Frage. Die Sache Jesu blüht und gedeiht weltweit. Jesus freut sich bester Gesundheit. Und da frage ich, was ist aus Mao Zedong, Stalin, Hitler geworden? Was ist aus Nero geworden? Ich habe mal drüben die Kirche gestrichen, die Türen, und dann kommt so ein Mann mit einem Hund vorbei, schmeißt einen Stock hin und sagt, Nero, Pax! Und ich habe gesagt, wie bitte, was haben Sie gesagt? Mein Hund heißt Nero. Warum? Nero war kein guter Kaiser, er war ein Verbrecher. Und nur Brot und Spiele hat er dem Volk gegeben und sonst nichts Gescheites und so weiter. Nero! Aber wie viele Jungs gibt es, wo Paulchen heißt und Peterchen? Hast du schon ein Kind gehört, wo der Vater gesagt hat, ich will einen Nero haben? Nur Hunde heißen Neros, aber kein Mensch, weil er kein Mensch war. Aber Menschen, die für Jesus lebten und litten, die wollen Paulchen, die wollen Peterchen. Und wie viele heißen davon? Du bist Gott sehr wichtig, der wird sich dir offenbaren. Euch, dir ist der Heiland geboren. So wichtig, dass du das begreifst, dir ist der Heiland geboren. Gott wertet dich auf. In dem Moment, wo er in deinem Leben sich offenbart und du sagst, ich begreife, ich weiß, ich verstehe, für mich ist er gekommen. Mich interessieren jetzt die anderen nicht. Und du solltest aufhören, dich heute groß dich für andere zu interessieren. Dich gehen die anderen überhaupt nichts an. Interessiere dich selbst, dass du in den Himmel kommst, dass du das ewige Leben erreichst, dass du den Gipfel erreichst. Guck nicht, ob der hinter dir oder der vor dir das Ziel erreicht, sondern es geht darum bei dieser Bergwanderschaft und Bergaufstieg, dass du das Ziel erreichst. Wenn du das Ziel erreichst, du wirst es automatisch die anderen auch mitziehen. Und die anderen werden auch motiviert werden, was mit den anderen passiert. Aber zuerst einmal, du solltest anfangen, für dich selber zu sorgen. Wenn du richtig mit Gott wandelst, brauchst du nicht für die Bekehrung deiner Familie beten. Die wird sich von selbst bekehren. Wenn du richtig mit Gott läufst und spurst, musst du nicht für Weltevangelisation groß beten. Du wirst automatisch die Leute mitziehen. Die werden sagen, Mensch, so wie der das ist, möchte ich auch werden. Was der hat, möchte ich auch haben. Und die werden hinter dir her sein, dich ausspionieren und bei dir rumspionieren, in dein, was weiß ich, überall, und werden gucken, was macht der, wie tut er das und so weiter. Und die werden anfangen, von dir zu lernen. Aber du musst richtig leben. Aber wenn du nur Larifari lebst, musst nicht wundern, dass die anderen nichts wollen von dir, dich in Ruhe lassen und deinen Weg gehen lassen, dich nicht stören. Aber die stören dich, wenn du richtig lebst. Mein Vater sagte, in deinem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Wer nichts hat, nichts weiß, nichts kann, der ist uninteressant. Der führt ein langweiliges, unbedeutendes Leben. Aber wenn einer was kann, der ist gefordert, der hat keine Ruhe, der ist beschäftigt rund um die Uhr. Wenn einer was versteht, der wird immer wieder um Rat gefragt. Ja, zu mir kommt niemand. Ja, weil du nichts weißt, deshalb kommt auch niemand zu dir. Weil du nichts hast. Warum sollte jemand zu dir kommen und dich um Rat fragen? Du brauchst selber Rat. Bist vielleicht selber krank und brauchst selber Hilfe, brauchst selber Pflege, Selbstversorgung. Wie soll zu dir einer kommen, weil du nichts hast? Deshalb, wer was hat, der wird gefordert. Und deshalb, wenn Gott in deinem Leben sich manifestiert und wenn du mit Gott lebst, werden die Leute interessiert. Also die Gottesoffenbarung geschieht, wenn du anfängst, mit Gott zu wandeln. Richtig mit Gott zu wandeln. Euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland in der Stadt Davids heißt es hier. Und Heiland heißt Gesundmacher, Gesundwerder. Oder der uns Gesundheit bringt, das ist der Herr Jesus Christus, Lebensretter. Das ist der Titel, den die Engel Gott geben. Engel sagen, euch ist heute der Retter geboren. Und Jesus wirkt reelle Wunder. Er braucht keine Schlagzeilen, er macht die Wunder. Und er bricht auf in unserem Leben das Gefängnis, die Bindungen, die Enge. Der Teufel versucht, eine so Schlinge an deinen Hals zu legen, aber der Herr befreit dich von dieser Schlinge. Das ist der Herr. Der Zweck des Herrn ist, Rettung in deinem Leben zu bringen. Wenn du Jesus an Bord in deinem Leben hast, in deinem Schiff, ist es genauso, als wenn du eine Schwimmweste dabei hast, einen Rettungsring dabei hast. Weißt du, das kann passieren, ein gutes Schiff kann kentern, aber mit Gott werden wir überleben. Euch ist heute der Retter geboren. Diese Gottesoffenbarung hat ein Ziel. Und weißt du, was diese Gottesoffenbarung von Anfang bis zum Schluss für einen Zweck verfolgt? Deine und meine und unsere Rettung. Das ist Gottes Plan. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Absicht. Und das einzige Ziel, das Gott in deinem Leben verfolgt, ist nicht, dass du reich wirst, ist nicht, dass du gesund wirst, ist nicht, dass du stark wirst. Das einzige Ziel, das Gott in deinem Leben verfolgt, mit seiner ganzen Offenbarung, mit seinen ganzen Machenschaften, mit seinem ganzen Drumherum, ist, dass du wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wirst. Dass du durchkommst. Dass du das alles hier überlebst, dass du eines Tages vor ihm stehen kannst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich weiß gar nicht, wie ich da rausgekommen bin, aber ich bin hier. Hier bin ich. Das ist der Zweck, dass du den Gipfel, das Ziel, den Thron erreichst. Und nicht mit der Gondel, sondern per Pedes, zu Fuß. Du sollst das Ziel deines Lebens erreichen durch kleine Schritte. Stück für Stück. Und manchmal so ein Aufstieg ist sehr, sehr mühsam. Stück für Stück und du bekommst Erkenntnis um Erkenntnis. Gott hat dir den Schlüssel gegeben. Viele Menschen verlieren diesen Schlüssel, diese Erkenntnis, diese Offenbarung. Ich möchte nur ganz kurz einen Gedanken aufgreifen, der mir wichtig ist. Lukas Kapitel 7, 18 bis 23. Lest nicht. Da ist der Johannes, der Täufer. Johannes der Täufer hat die Offenbarung gehabt, das ist das Lamm Gottes, sprang und hüpfte sogar noch im Mutterleib, erfüllt vom Heiligen Geist. Also auf jeden Fall, das kann man vergessen, aber das andere, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, tauft sogar Jesus, weiß, wer Jesus ist. Aber hier in Lukas Kapitel 7, das ist schlimm, dass der Wegbereiter des Herrn im Gefängnis sitzt und zweifelt. Und weißt du, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Retter Israels oder sollen wir auf einen anderen warten? Der, der einmal die Offenbarung hatte, sogar Wegbereiter des Herrn war, sitzt da und rätselt und fragt, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hat die Offenbarung verloren, die Vision verloren. die Erkenntnis verloren. Der hat irgendwie sich mehr mit dem Judentum beschäftigt, mit der Religion beschäftigt und was weiß ich mit was. Die Jünger sind mir alle abgehauen. All seine Jünger, die Jesus in Jesu Nachfolge hat, Petrus, Andreas etc., das waren alles Johannes-Jünger. Die sind abgehauen. Vielleicht hat er zu gehadert, guck mal, die laufen ihm alle nach, diesem Jesus. Vielleicht ist er auf Jesus böse gewesen. Und weil er auf Jesus böse war wahrscheinlich, deshalb sitzt er im Gefängnis und ihm kostet nachher Kopf und Kragen. Er hat die Offenbarung verloren. Die Vision verloren. Bist du es? Und dann schickt der Boten, und ich lese hier die Stelle, geht zu Johannes zurück, sagt Jesus, und erzählt ihm, was ihr miterlebt habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir zweifelt. Es geht um deine Rettung. Oder kann es sein, dass es vielleicht, dass du das Ziel verloren hast, deine Rettung, die Offenbarung. Der hat sich aufgelöst in Luft. Du bist wieder zurückgekommen auf den Teppich der Wirklichkeit und merkst, Mensch, das war alles nichts. Viele haben logische Antworten und vielleicht beschäftigst du dich zu logisch mit diesen Dingen. Aber Jesus sagt, ich sende euch, fragt nicht so viel, diskutiert nicht so viel. Viele wissen, wie es geht, aber sie können es nicht, sind Eunuchen, so wie die Schriftgelehrten. Sie wissen, wo Jesus geboren wird, aber sie gehen nicht hin. Sie schicken auch niemanden dorthin, nachzugucken, ob das wirklich wahr ist. Weißt du schon, wenn ich selber nicht hingehen würde, würde ich das jemand hinschicken. Sie bemühen sich auch nicht, dass sie dorthin kommen würden, mit den Weisen, dass sie mitgehen. Nein, es interessiert sie nicht. Weißt du, die Offenbarung kann da sein und die Leute interessieren sich nicht. Sie haben kein Verlangen, erwarten nichts davon, versprechen sich nicht. Manche sind sogar zu stolz. Was Bethlehem, oh, in diesem Armenhaus da. Der Heilige Geist regt uns an, wie Hanna und Simeon. Gestern hatten wir das ein Stück weit. Und wir brauchen das göttliche Timing und das göttliche Kairos, dass wir im richtigen Moment, am richtigen Ort sind. Das ist so wichtig. Wenn du im falschen Moment was Falsches tust, taugt die ganze Offenbarung nichts. Im Moment da, wo du jetzt im Knast sitzt, lieber Johannes, Johannes der Täufer, jetzt zweifle nicht, sag weiter, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es trägt meine Sünde, es trägt unsere Sünde, es trägt der Weltsünde. Aber zweifle nicht. Und du siehst sogar die Reporte und Berichte. Lukas Kapitel 10, Vers 21. In der Stunde wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und rief, Vater im Himmel, oder Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich dafür, dass du dich den Unwissenden zeigst, was den Klugen und Gelehrten verborgen hast. Ja, Vater, so wolltest du ja haben. Mein Vater hat alles in meine Macht gestellt und nur der Vater kennt den Sohn und nur der, der den Sohn kennt, dem wird er auch den Sohn zeigen. Und da sagte Jesus zu den Jüngern, ihr dürft euch freuen, dass ihr das alles miterlebt. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr jetzt seht, hier, diese Verklärung, Moses und Elia. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten es hören, was ihr hört, aber sie haben es nicht gehört. Weißt du, was du heute Abend hörst, was du hier in der Gemeinde hörst, Tag für Tag in jedem Gottesdienst, das hörst du nicht überall und nicht alle Zeit, verstehst du? Und das wirst du wahrscheinlich auch nicht für immer hören. Irgendwann ist es aus und vorbei. Und irgendwann ist die Stimme auch verklungen und irgendwo wird es nicht mehr gesendet. Aber wohl dir, wenn du es gehört hast, diese Offenbarung mitgenommen hast. Und diese Worte, die der Heilige Geist gepredigt hat, weißt du, was da und gelehrt hat, das, was du hier gehört hast, nicht nur auf dem CD und irgendwo in den Aktenschrank ablegen oder irgendwo abspeichern, nein, Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Du solltest alles, was Gott dir als Rhema und als Logos gegeben hat, in deinem Herzen bewegen. Was hat er gesagt? Wenn du nach Hause gehst, solltest du fragen, was hat der Bruder Matthäus heute gesagt? Was wollte er überhaupt sagen? Weißt du, manchmal predige ich, aber ich predige total was anderes. Eigentlich, was ich, das für dich was ganz anderes. Und du solltest das, was der Heilige Geist durch mich dir sagen wollte, oder durch jemanden, der hier predigt, weiter sagen möchte, was hat er gesagt? Das ist Offenbarung. Wenn du das hörst, was er, nicht was ich, sondern was er dir gesagt hat, was er euch sagt, nicht was Maria sagt, und nicht, was Petrus sagt und was nicht Paulus sagt. Weißt du, mir ist egal, wer die Bibel geschrieben hat. Petrus, Paulus oder David oder Moses. Was sagt er? Das ist Offenbarung. Und mir ist auch vollkommen Übersetzung, egal welche Übersetzung ich habe. Ich habe diese Tage was gesucht in der Bibel, denke, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ich kenne das so, aber in meiner Bibel finde ich nicht. Und dann muss ich mehrere Übersetzungen vergleichen und jede Übersetzung sagt die Bibelstelle total anders. Denke ich, jetzt, Mensch, wem kannst du noch glauben? Den Dolmetschern? Und ich wusste, das muss so heißen. Aber finde ich nicht. Jeder sagt was anders. Gucke ich in das Original und da bin ich fast dort verrückt geworden. Da steht total ganz was anderes, als was die übersetzt haben. Ich denke, das gibt's doch nicht. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Habe ich gesagt, lieber Heiliger Geist, du hast die Bibel geschrieben. Du warst der das diktiert hat. Bitte sag mir, zeig mir, Herr, ich verstehe nicht. Ich glaube, 7 verschiedene Kommentare oder Auslegungen und Übersetzungen für eine einzige Bibelstelle, die ich gesucht habe, wird irre. Heiliger Geist, sag du das. Und dann zündet mir der Heilige Geist und sagt, jetzt, so ist es. Und ich war so froh, dass mir plötzlich ein Licht aufgegangen ist. Und das ist Offenbarung. Vergiss, du kannst irgendein Buch lesen, kannst die Bibel lesen und kannst die schlechteste Übersetzung nehmen, die es überhaupt gibt, wenn es überhaupt eine gibt. Es gibt keine schlechte Übersetzung von der Bibel, aber gegebenenfalls. Und du liest und du sagst, Herr, rede, dein Knecht hört. Und du wirst plötzlich die Stimme Gottes hören, und du wirst hören, wie die sich unterhalten, Moses und Elia und Jesus, wie die miteinander sprechen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie die sich unterhalten. Du kriegst plötzlich die Unterhaltung Gottes mit, die Gedanken Gottes mit, die Inspiration Gottes mit. Plötzlich sagst du, Mensch, lass doch die Übersetzer übersetzen, was sie wollen. Und es ist genauso, wenn ich eine Sprache übersetze. Ich übersetze manchmal ganz was anderes. Und manchmal, wenn verschiedene Leute, die da verschiedene die Sprachen kennen, die sagen, guck mal, der hat nicht richtig übersetzt. Oder sie oder er. Nein, das ist Übersetzung. Übersetzung ist frei. Und wenn du wirklich übersetzen möchtest, Ehre sei Gott in der Höhe. Für das Wort Ehre gibt es allein im Griechischen, vergiss Hebräisch und vergiss Lateinisch, allein im Griechischen 28 mögliche Übersetzungen. Ehre sei Gott. Was haben die Engel jetzt richtig gesagt? Das nimmt das Hebräisch. Und wahrscheinlich war es nicht Hebräisch, war es Aramäisch. Da hast du nochmals eine Menge Kommentare für Ehre sei Gott in der Höhe. Denn die Hirten haben nicht Hebräisch gesprochen. Hebräisch hat man im Tempel gesprochen. Hebräisch war so Religionssprache wie Lateinisch in der katholischen Kirche. Das haben die Hirten, die Bauern nicht gesprochen. Wahrscheinlich Aramäisch. Also sie ist also noch mehr Wirrwarr. Und jetzt muss der Heilige Geist einem sagen, was hat er wirklich gewollt? Gottes Offenbarung genügt nicht nur, dass du die Bibel hast, Logos, du brauchst Rhema, das inspirierte Wort Gottes, dass Gott zu dir redet. Maria bewegte all diese Worte. Was hat er jetzt gesagt? Was hat er gemeint, der Simeon? Was hat gemeint, der Hirte da? Was hat gemeint, der weise Mann aus dem Orient? Was hat er gemeint? Was bedeutet das alles? Fang an nachzufragen, zu hinterfragen. Beweg, wenn du einstellst, beweg das Wort Gottes. Beweg die Gedanken, die Gott dir tagsüber so gegeben hat, so Stichworte. Hab einen Zettel und schreib dir deine Stichworte auf. Und beweg diese Stichworte, die Gott dir tagsüber gibt. Ich sag dir, du kriegst deine eigene Bibel am Schluss zusammen. Eine eigene Gottesoffenbarung. Und dann kannst du sagen, das ist Gott Abrahams, das ist Gott Isaaks und das ist Gott Jakobs und das ist Gott von Johannes Matthäus. Meine eigene Gotteserfahrung, Gottesoffenbarung, Gottesbegegnung, Gotteserscheinung gehabt. Und bei mir ist er anders erschienen wie beim Abraham oder beim Isaak oder beim Jakob. So, du hast deine persönliche Gotteserfahrung und genau das ist, was ich dir heute Abend wünsche. Gott segne dich. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Herr, ich danke dir, dass du jedem Bruder, jeder Schwester hier in der Gemeinde extra begegnest, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, dass du dich uns offenbarst. Und Herr, wir können sagen, wie dieser Liederdichter sagt, du hast dich mir geoffenbart. O Herr, in aller Niedrigkeit und meistens so von der Seite und auf diese Art, wo ich es nie gedacht hätte. Und du warst dabei. Und hinterher erfahren wir, wo du überall deine Spuren in unserem Leben zurückgelassen hast. Ich danke dir für die vielen Spuren Gottes und des Heiligen Geistes und des Herrn Jesus und der Liebe, der Hoffnung, des Glaubens in unserem Leben. Die vielen, vielen Spuren der himmlischen, unsichtbaren Welt, die du in unserem Leben zurückgelassen hast. Und wir können folgen der Spur Gottes heute Abend. Amen.